Ja, ich weiß nicht, ob euch bei unwiderstehlich gleich ein Name eingefallen ist oder ein Gericht oder irgendwas anderes, was ihr einfach sagt, okay, positiv verbunden, unwiderstehlich, ja, das ist wirklich so etwas. Ich habe ein bisschen im Internet geguckt und auch was gefunden, was da so transportiert wird. Männer, die kochen, sind unwiderstehlich. Aha, erklärt mir manches. Rama, also da war ich doch sehr erstaunt. Rama, ich glaube, das hat nichts mit dem Dalai Rama zu tun. Oder so ähnlich, gell? Oder du hast da was im Gesicht, das ist unwiderstehlich. Meine Augen, Sommersprossen, mein Mund, nein, Nutella im Mundwinkel. Tja, manche Leute halten es nicht aus, so Erdbeer mit Schokolade. Also es gibt vieles, wo ich denke, das ist eigentlich unwiderstehlich. Es gibt es natürlich auch im Negativen. Es gibt manche Leute, wenn die vorm Kasten sitzen und Tablett vor sich haben, dann sind da auch manche links unwiderstehlich. Das ist dann nicht ganz so toll und belastet einen eher. Aber ich habe das mehr zunächst mal sehr positiv erlebt oder auch für mich assoziiert mit Gedanken, Mensch, das ist eigentlich doch unwiderstehlich. Das müsste man haben. Diese Begegnung, diese Beziehung, das, was da drin steckt, das wäre es doch. Das ist dann ein bisschen in dem mittleren Zitat vor allem zum Ausdruck gekommen. Ein schöner Mensch mit Herzensbildung ist unwiderstehlich. Jetzt können wir alle das auch schön unterschiedlich fühlen, was wir für schön finden, aber ein Mensch, der uns begegnet, den wir als schön empfinden und wo wir merken, aha, der hat noch Herz, das ist unwiderstehlich, finde ich zumindest. Das sind so Begegnungen mit Menschen, die man gerne in seiner Erinnerung behält, die man gerne mit sich trägt. Sehr interessant fand ich dieses Wort oder dieses Bild, die Karte, die ich da entdeckt habe, da heißt es, ich bin, also wirke ich. Ausstrahlung macht sie unwiderstehlich. Ich bin, also wirke ich. Wir sind hier im Gottesdienst. Im Gottesdienst geht es um Gott. Gott ist der große Ich Bin. Und Jesus selber hat gesagt, immer wieder, im Johannesevangelium ist das überliefert, ich bin. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür zum Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin das Licht dieser Welt und so vieles mehr. Und da dachte ich, ja, das ist es. Da kommen wir dem auf die Spur, was mich bei dem Bibelwort, das ich euch gleich vorlese, besonders berührt hat, wo ich gedacht habe, das ist unwiderstehlich. Eigentlich ist es der, er ist unwiderstehlich in dem, was er uns bringt, was er mit sich bringt. Diese Begegnung mit einem Menschen, der eine besondere Schönheit hat, ein Herz für alle und der mir die Hand entgegenstreckt. Und im selben Moment, wo ich über unwiderstehlich nachdenke, für mich kommt mir das ins Bewusstsein, wie viele widerstehen dem. Wie oft widerstehe ich ihm und leiste Widerstand. Ja, wenn das so einfach wäre, dass diese Unwiderstehlichkeit eine Selbstverständlichkeit wird. Dass man sagt, jawohl, ich kann und will eigentlich gar nicht anders, als in diese Hände einschlagen und mit dem unterwegs sein. Und dann merkt man, wir brauchen Menschen, die uns dabei begleiten, die uns da unterstützen und ermutigen. Wir brauchen Pastoren, Junge und Alte, Menschen, die uns immer wieder das nahe bringen und sagen, jawohl, du bist mit diesem Jesus beim Richtigen gelandet. Und das ist ein guter Weg, den du gehst. Menschen, die bei uns manchmal so ein bisschen die Asche wegblasen und dass das Feuer neu entzündet wird und neu brennt. So ein Mensch war der Apostel Paulus, der den jungen Timotheus ermutigt hat, Das war vielleicht von der Altersspanne durchaus ähnlich wie jetzt zwischen uns beiden, wobei keine Altersangaben in den Bibeltexten stehen. Deswegen wissen wir das nicht genau, wie alt der Timotheus war, der von Paulus zwei Briefe bekommen hat. Aber es ist klar, dieser Paulus hat diesen jungen Mitarbeiter, diesen jungen Christen, diesen jungen Pastor ermutigt, bei dem dran zu bleiben und das neu zu entfachen, was eigentlich, ich finde, das Unwiderstehliche am Evangelium ist. Und ich möchte euch gerne diesen Abschnitt im Gesamtzusammenhang lesen und dann besonders auf die beiden Kernverse eingehen. Steht im 2. Timotheusbrief, 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Ich lese da mal von den Versen 3 bis 11, wenn ihr wollt. Es liegen ja hier Bibeln aus in der Übersetzung Neues Leben. Ich werde die jetzt nutzen. Da heißt es, Timotheus sagt, oder Paulus sagt zu Timotheus: Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich an dich in meinen Gebeten. Ich sehne mich danach, dich wiederzusehen, denn ich erinnere mich an deine Tränen bei unserem Abschied und ich werde voller Freude sein, wenn wir wieder zusammen sind. Also so herzliche Verbundenheit. Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. Deshalb ermutige ich dich dazu, die geistliche Gabe wirken zu lassen, die Gott dir schenkte, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also niemals vor anderen Menschen, unseren Herrn zu bezeugen. Und schäme dich auch nicht für mich, obwohl ich für Christus im Gefängnis bin. Sei vielmehr durch die Kraft, die Gott dir gibt, bereit, gemeinsam mit mir für die Verbreitung der guten Botschaft zu leiden. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Nun ist uns das alles durch das Kommen unseres Retters Jesus Christus offenbart worden. Er hat die Macht des Todes gebrochen und mit der guten Botschaft den Weg zum ewigen Leben ans Licht gebracht. Und Gott hat mich erwählt, ein Prediger, Apostel und Lehrer dieser Botschaft zu sein. Ich habe nochmal diesen Kernvers, diese Kernbotschaft nach der Elberfelder Übersetzung, die ist ein bisschen holpriger, nicht ganz so eingedeutscht, aber dafür bringt sie etwas von der Kraft des Urtextes, des ursprünglichen Wortlautes auch rüber. Und ich hoffe, dass ihr euch ein bisschen von dem auch jetzt mit hineinnehmen lasst in das, was hier an Dynamik drin steckt. Manche Ausleger sagen, dieses Bekenntnis hier, das, was hier steht, ist ganz bewusst in der Form eines israelisch-orientalischen Hymnuses geprägt. Also das würde heißen, das war so ein frühchristlicher Chorus, ein Choral, ein Lied, in dem besungen wurde, worum geht es eigentlich? Was ist der Kern des Evangeliums? Und ich finde, was ist eigentlich das Unwiderstehliche da drin? Und da heißt es, der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Also das ist konzentriertes Evangelium. Er, da steckt Gott dahinter im Zusammenhang, ganz klar. Der, das ist er. Und dann heißt es, er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und mir ist da deutlich geworden, was steckt hinter gerettet und was steckt hinter berufen. Etwas, was uns heute auch ganz wichtig ist und was wir sagen wollen. Hinter gerettet steckt eine Tat. Darum reden wir von dem, was Jesus Christus getan hat. Darum reden wir von einer Geschichte und erzählen nicht nur Geschichten, sondern wir machen deutlich, das ist geschehen. Diese Rettung am Kreuz auf Golgatha ist Historie, das ist eine Tat. Gott hat etwas getan. Und dann verknüpft sich diese Tat mit dem Wort. Und darum reden wir von der Bibel. Darum ist uns das so wichtig, dass wir die Bibel lesen und dass wir das nachschauen. Und beides ist uns heute sozusagen auch überliefert. Das gilt nicht nur dem Timotheus, sondern das gilt jedem, der in dieser Tradition, in Anführungsstrichen, in dieser Rangfolge oder Reihenfolge sich einreiht und sagt, jawohl, ich nehme das auch für mich an. Ich erkenne, Gott hat etwas getan. Und Gott hat etwas gesagt. Noch mehr, er hat mich berufen. Er hat mich gerettet. Wer schon mal in einer ausweglosen Situation war, ob er sich verlaufen hat oder irgendwo auch beruflich wirklich am Ende war in seiner Beziehung und gemerkt hat, ich schaffe das nicht mehr und hat erlebt, wie er da doch rausgekommen ist, der vergisst es nicht. Und so macht die Bibel deutlich, in der tiefsten Tiefe unseres Lebens hat Gott uns abgeholt. Dieses mein Gott, warum hast du mich verlassen, das Jesus geschrien hat, ist der Schrei unseres Lebens und auch unserer Zeit und von Menschen bei uns, die sich von Gott verlassen fühlen. Vielleicht bist du gerade auch so jemand. Und da hinein gilt das, dass Jesus gesagt hat, das habe ich vollbracht für euch. Also, ihr seid, er hat uns gerettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Und das nicht, weil wir das irgendwie verdient hätten. Das erinnert an viele andere Texte, in denen Paulus das deutlich gemacht hat. Wir brauchen uns nichts was drauf einzubilden oder sagen, Gott, ist es gut, dass du mich hast. Also, ich habe dir gerade noch gefehlt. Na ja. Vielleicht gerade in der Doppeldeutigkeit. Nein, Gott sagt, jawohl, du hast mir gefehlt und zwar sehr. Und darum habe ich dich gerufen. So wie damals, Adam, wo bist du? Wo hast du dich versteckt? Ich will gerne mit dir unterwegs sein. Und ich habe was mit deinem Leben vor. Da steckt auch die Berufung drin. Die Berufung, mit ihm unterwegs zu sein. Und das ist eine Geschichte. Er hat uns gerettet und berufen. Und das ist eine Geschichte, die er immer wieder Israel und Menschen in dieser Geschichte weitergesagt hat. Und so haben sie, auch wir sie gehört. Und jetzt sagt Paulus noch, jetzt aber in unserer Zeit ist das eben in diesem Jesus von Nazareth besonders verdichtet worden. Und dieses Verdichtete wird in dem am deutlichsten und schönsten ausgedrückt, dass wir uns bewusst machen, Jesus Christus hat dem Tod die Macht genommen. Und er hat das Unvergängliche, Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Im Luthertext heißt es da, und er hat das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht. Das ist übrigens der Wochenspruch für diese neue Woche. Darum bin ich so dran hängen geblieben und habe gedacht, das ist unwiderstehlich. Unwiderstehlich gut, dass das Leben gesiegt hat, dass der Tod nicht das Ende ist. Es gibt so viele Bibelworte, die diese Todesangst des Menschen aufgreifen und beschreiben. Ganz bekannt natürlich Psalm 23. Das finstere Tal, wo es eigentlich heißt, das Tal des Todesschattens. Und je nachdem, was gerade wieder für eine persönliche oder globale Katastrophe uns nahe oder vor Augen ist, umso mehr werden wir das auch merken. Jawohl, wir leben in einer Welt, in der herrscht der Tod. Und für jeden von uns gilt, es ist nur eine Frage der Zeit, dann kriegen wir es auch mit. Und manchmal, ihr wisst, kann das sehr überraschend und schnell kommen, dass man plötzlich da drin steckt. Und ich weiß noch genau, für mich so die ersten 2 Wochen nach der Diagnose Krebs, das war plötzlich sowas von präsent. Und ob ich wollte oder nicht, ich bin oben gesessen und habe geheult, Rotz und Wasser, weil ich gedacht habe, wie ist es, wenn du in 2 Wochen nicht mehr da bist? Und das war's dann. Natürlich glaube ich und vertraue ich darauf und weiß, Gott kann und hat ein wunderbares Leben in der Ewigkeit. Ja, aber das ist schon eine Herausforderung. Das ist die Todesangst, die da plötzlich gekommen ist. Wo ich vielleicht so für mich schon manchmal gedacht habe, oh, da stehe ich schon drüber, von wegen. Und plötzlich stecke ich wieder mittendrin. Und dann das mitzubekommen, dass das Evangelium Horizonterweiterung ist. Dass es meinen Rahmen sprengt. Und dass dann, wie man das manches Mal bei schwerkranken Menschen auch auf dem Todesbett wirklich mitbekommen kann, dass man den Eindruck hat, der Tod ist entmachtet. Hier sprüht so etwas von Leben, von Hoffnung. Das passt gar nicht, das ist eigentlich paradox. Aber das ist das Paradoxe des Evangeliums, dessen, was da geschehen ist, dass der mächtige, allmächtige Tod in unserer Welt, dass der besiegt wurde. Und das Leben, Zoe, also ewiges Leben, Gottes Leben, ans Licht gekommen ist. Und damit ein neues, ewiges Wesen. Unvorstellbar, Unvergänglichkeit für uns durch das Evangelium. Ich glaube, das ist wirklich eine frohe, frohe Botschaft. Und darum wundert es mich nicht, dass Paulus dann eben das auch gleich damit verbindet und sagt, dem er dann später wieder weitersagen wird, und du hast genau denselben Auftrag, dafür bin ich gesetzt worden, als Herold, als Verkündiger, als einer, der das ausruft, nicht für sich behält, als Apostel und als Lehrer. Und mir gefällt hier dieses Präsens, dieses Heute. Das gilt jetzt und das gilt noch heute. Ich habe dann versucht, das mal für uns jetzt so ein bisschen auch nochmal in unsere Worte zu fassen oder wie ich das sagen würde, und will das als vier Erkenntnisse aus 2. Timotheus 1, Vers 9 bis 11 euch weitergeben. Das erste ist, Gott hat mit uns zu tun. Gott hat mit uns zu tun. Mit jedem. Dieses gerettet und berufen ist nicht beschränkt auf irgendeine Menschengruppe, sondern das gilt allen. Gott hat mit uns zu tun, weil er was für uns getan hat und uns etwas sagen lässt. Er bringt Leben in eine todgeweihte Welt. Ich weiß nicht, wo bei dir der Tod sehr real ist. Vielleicht auch der Tod in einer Beziehung, wo das Leben eben nicht mehr durchkommt. Da ist das die Botschaft des Evangeliums, dass da einer ist, der den Tod überwunden hat, bei dem das Ende nie das Ende ist. Und vor allem, der uns in der Beziehung zu ihm ein Leben schenkt, ein Leben mit absolut neuem Horizont. Dann gefällt mir hier sehr, wie Paulus selbstverständlich hier so einen Wechsel macht, von dem er hat uns gerettet und berufen und dem dafür bin ich gesetzt. Das heißt, das, was allen gilt, ist jetzt für mich ganz persönlich geworden. Und ich glaube, das ist das, was wir uns immer wieder auch gegenseitig weitersagen sollen. Das Evangelium, das allen gilt, hat für dich eine Bedeutung. Dieser Herr, der alle liebt, er will dich berühren. Und in der Berührung und Beziehung mit ihm, da bekommst du auch einen neuen Auftrag, eine Botschaft. Es gibt ja so ein, der Patrick hat es an, ich weiß nicht, Patrick, kannst du mal kurz aufstehen? Ein tolles T-Shirt, kannst du mal hier deine Brust zeigen? Könnt ihr es lesen? So Botschafter, da das TSC steckt da drin vom Theologischen Seminar auf Krishona oben. Aber das gilt allen. Wir sind Botschafter. Wir haben eine Powerbotschaft, weil das Leben ist. Das Leben. Und darum dachte ich, das wäre toll, wenn uns immer wieder in der Tiefe, ob emotional, ob wir da stark nach außen gehen oder mehr nach innen gehen, spielt keine Rolle. Aber dass uns das in der Tiefe ergreift, diese Hand Gottes und dieses Evangelium. Ich glaube, das ist das Unwiderstehliche am Evangelium. Und ich habe so den Eindruck, ich kann das gar nicht richtig erfassen. Ich habe mir so notiert für mich, wir haben wahrscheinlich noch nicht ansatzweise verstanden, welche Power in dieser Botschaft steckt. Dass das Leben siegt. Und für mich steckt da drin die Dynamik, Die Dynamik des Gottes, der zu uns kommt, der auf uns zugeht, der mit uns zu tun haben möchte. Er hat es. Er hat uns berufen. Er hat uns gerettet. Aber steckt für mich auch die Würde eines jeden Menschen drin. Wir sind von Gott, ja, angesehene Menschen. Und das möchte ich keinem absprechen. Er hat es für dich getan und für mich. Und dann haut mich bei dem Ganzen natürlich noch um, dass Gott in seiner Freiheit sich für uns entscheidet, uns aber nicht zwingt. Er sagt, ich bin bei dir, ich bin für dich, ich gehe mit dir, egal was gerade ist. Du kannst mit allem zu mir kommen, jederzeit. Und du brauchst nicht so tun, als ob du alles im Griff hättest, als ob du unfehlbar, unschuldig wärst, all das. Nein, ich bin da. Und jetzt komm, komm du und schlag in deiner Freiheit ein. Paulus macht am Ende dem Timotheus hier, am Ende dieses Abschnittes nochmal sehr Mut und er sagt, das ist der Grund, warum ich sogar im Gefängnis leide. Aber ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und weil ich sicher bin, dass er mir zum Tag seines Kommens das bewahren wird, was er mir anvertraut hat. Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde. Der Heilige Geist, der in uns lebt, er hilft dir dabei. Das Evangelium hat etwas Unwiderstehliches. Nicht nur irgendwie einen Charme, sondern eben eine Kraft, eine Dynamik, eine Würde, eine Freiheit, die wir niemandem vorenthalten sollten. Sie gilt uns und sie gilt jedem. Ich habe nach einem Bild gesucht, wo ich gedacht habe, gibt es da irgendwas, was vielleicht etwas von dem rüberbringen könnte? Die Antwort war dieses Bild. Mir begegnet darin etwas Unwiderstehliches. Und ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, ob man sagen kann, kein, aber ich würde mich fast trauen, kein Mensch kann dem Lächeln eines Kindes widerstehen. Gottes Lächeln kommt uns im Evangelium entgegen, dass wir uns freuen am Leben, das selbst durch den Tod nicht kaputt zu bekommen ist. Lasst uns das in dieser Woche mitnehmen, für uns und für andere. Das ist es, worum es geht. Er hat dem Tod die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Herr, hilf uns von diesem Evangelium, von dir selber immer wieder neu ergriffen zu sein und ins im Tiefen berühren zu lassen und damit leben in Ewigkeit und Freude und Kraft für unseren Alltag zu empfangen. Amen.